Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit Mission Impossible – The Final Reckoning von Christopher McQuarrie. 170 Minuten dauert dieser wohl letzte Teil der Mission Impossible Reihe. Dieser Film ist lang und ihm unterläuft dabei ein erstaunlicher Denkfehler. Vor allem aber ist dieser Film eine sehr quälende Erfahrung, weil das, was die Reihe ausmacht, nämlich rasante Action, sehr stark in den Hintergrund immer wieder treten muss, wenn es darum geht, langwierige Erklärungen zu liefern. Denn nachträglich soll die gesamte Reihe in ein Epos umgeschrieben werden. Jedoch ist Mission Impossible nun einmal nicht Star Wars. Figuren aus der Vergangenheit tauchen nun wieder auf oder deren Söhne. Laufend werden Ausschnitte aus den alten Filmen gezeigt, um irgendeine Genealogie herzustellen. Vor allem möchte man einen großen erzählerischen Bogen spannen vom ersten Teil von 1996 bis in die Gegenwart. Eine Art Mission Impossible Universe soll hier entstehen. Man wartet nur noch darauf, dass gleich von Multiversen die Rede ist. Wie bei aktuellen Comic-Verfilmungen muss man deshalb ungeheuer viel sich erklären lassen. Hinzu kommen Gebrauchsanweisungsdialoge für die technischen Geräte. Es ist erstaunlich, wie wenig der Produzent Tom Cruise seine eigenen Filme verstanden hat. Mission Impossible bedeutete Action, meinte Missionen, die eigentlich unmöglich sind, durch eine herausragende Figur doch zu erfüllen. Allen Determinanten zum Trotz, es ging nicht darum, eine einzige große pathetische Geschichte abzuliefern. Direkt fortgesetzt wird hier der siebte Teil, wir sind 2 Monate später nur, denn noch immer treibt die künstliche Intelligenz ihr Unwesen. Entität wird sie genannt, noch immer ist sie nicht besiegt. Mit hoher Geschwindigkeit rast die Menschheit auf den Abgrund zu, weil die Entität nicht nur die Unterscheidung von Wahrheit und Lüge aufgehoben hat, sondern vor allem, weil sie sich Zugriff zu den Atomwaffen dieser Welt sichert. Stück für Stück erobert sie die Atomwaffen-Headquarter von Frankreich, Israel, Pakistan, China und so weiter. Das heißt, die Staatschefs und Militärs haben dann keinen Zugang mehr zu den Atomwaffen, können sie also auch nicht mehr stoppen. Auch Amerika steht kurz davor, seine Souveränität zu verlieren. Hat die KI alle Waffen einmal in ihrer Gewalt, dann wird sie zünden und die Menschheit ausrotten. Der US-Geheimdienst IMF muss einsehen, dass nur ein einziger dies noch abwenden kann, und das ist natürlich Ethan Hunt. Zwar hat Hunt in der Vergangenheit immer wieder Befehle verweigert, hat sich über Vorgesetzte hinweggesetzt, er hat immer wieder eigenmächtig entschieden, aber man erklärt jetzt noch einmal detailliert, warum gerade das dann doch immer richtig und notwendig war, so zu handeln. Das ist die klassische Definition von Heroismus. Eigenmächtiges Handeln, das aus den geregelten Abläufen und Konventionen ausbricht und auch das Selbstopfer impliziert. Heroisches Handeln ist damit ein nicht gesetzmäßiges Handeln, das aber zum gewünschten Ergebnis führt. Nur retrospektiv kann beurteilt werden, ob es richtig war. Man unterscheidet also schlussendlich zwischen legitimem und illegitimem Machtmissbrauch. Glorifiziert wird dieses Tun tautologisch, weil Ethan Hunt ist, wird er schon der Richtige sein und wird das Richtige tun. Ihm kann vertraut werden, da braucht man keine spieltheoretischen Bedenken zu haben. Er ist eine Art Heiligenfigur. Ethan Hunt wird immer wieder in Szene gesetzt, wir erinnern uns an die vielen Filme, wie der heilige Sebastian. Der römische Soldat, der sich während der Christenverfolgung mit den Christen solidarisierte, sich zum Christentum bekannte, Christen direkt half. Er wurde an den Baum gebunden und mit Pfeilen beschossen. Er gesundete dann aber doch später. Diese Darstellung des heiligen Sebastian sehen wir in Mission Impossible in Variation immer wieder. Wenn Tom Cruise da mit offenem Hemd oder mit freiem Oberkörper irgendwo festgebunden ist, angekettet ist, zwar ist er nicht mit Pfeilen durchbohrt wie der heilige Sebastian, aber er ist auch mit Narben im Gesicht versehen, auf der Brust, auf den Schultern. Wenn sich Ethan Hunt aus solchen Situationen befreit, erleben wir zudem intensives Körperkino. In Ketten gefesselt dem Feind gegenüber, vielleicht bedroht dieser auch noch gerade die geliebte Frau, wie es jetzt im letzten Teil der Fall ist, aber Ethan Hunt wird schon einen Weg finden, sich aus den Ketten zu befreien und möglicherweise ein Defibrillator dient dann als die wichtige, richtige Waffe in dem Moment. Diese konkrete Action gibt es aber in den knapp 3 Stunden viel zu selten. Tom Cruise will lieber hoch hinaus oder tief hinunter. So sehen wir beispielsweise eine endlos lange Szene, eine Tauchfahrt in der Beringsee. Dort muss Ethan Hunt hinab, um in einem U-Boot etwas aufzuschrauben, durch die eine Luke, durch die nächste Luke, dann schauen, ob irgendwo der Schlüssel doch noch passt und dabei wird die Luft knapp. Es geht immer weiter, es ist sehr dunkel, es ist atmosphärisch gefilmt, ohne Frage, und als Dokumentarfilm über Tiefseewelten wäre das durchaus gelungen. Als Actionfilm taugt das jedoch nicht. Es gibt eine schöne Szene, wenn Ethan Hunt zu ertrinken droht und wir sehen ihn dann Fötus gleich wie im Mutterleib in diesem Meer schwimmen. Hätte Tom Cruise aber in einem Planschbecken mit einem Poolroboter gekämpft, wäre das spannender gewesen. Wenn wir uns noch einmal an den ersten Teil erinnern, dann sahen wir dort, dass ein Lüftungsschacht geöffnet wird. Ethan Hunt wird an einem Seil heruntergeführt in einen Hochsicherheitsraum und er muss etwas stehlen, während jederzeit die Chance besteht, dass jemand zur Tür hereinkommt. Das ist simpel und es ist wahnsinnig gut. Diese Einfachheit, die finden wir leider ja dann in den vielen Filmen kaum noch und hier gar nicht. Hier sehen wir, dass die Gigantomanie eigentlich die Spannung getötet hat. Und auch der Kampf in den 2 Propellermaschinen dann später im Film ist ja durchaus überwältigend gefilmt, aber nicht tatsächlich spannend. Wenn wir da sehen, wie diese Piloten von Ethan Hunt überwältigt werden müssen, das ist sicherlich alles spektakulär anzusehen, aber der wirkliche Spannungsmoment tritt nicht ein. Kommen wir nun aber zum Denkfehler des Films. Denn dieser ist exemplarisch für die Ideologie unserer Zeit. Die KI wird ja selbst von Entwicklern heutzutage als eine Menschheitsgefahr betrachtet, weshalb sogar Elon Musk sich für ein Moratorium ausgesprochen hat, obwohl er selbst in KI-Entwicklung investiert ist. Das Szenario, das diskutiert wird, ist im Prinzip das aus Mission Impossible. Eine Entität könnte sich verselbstständigen und dann die Menschheit auslöschen. Ein berühmtes Beispiel ist das von Nick Bostrom, das Büroklammerbeispiel. Was, wenn man einer KI einprogrammiert, Büroklammern herzustellen und sie sich verselbstständigt und dann aus allem Büroklammern macht, sogar aus uns Menschen? Die Idee ist, dass eine neue, freischwebende Supermacht so entstehen könnte. Im Film hat sich die Entität schon entsprechend verselbstständigt und folgt, wie mehrmals betont wird, nur dem, was man zuvor programmiert hatte. Und was ist das? Nun, das ist die Spieltheorie. Die KI geht also von rationalen, egoistischen Akteuren aus. Und wir kennen das Nash-Gleichgewicht. Es beschreibt einen Zustand, in dem kein Akteur einen Strategiewechsel allein durchführen könnte, um seine Situation zu verbessern, solange die anderen bei der alten Strategie bleiben. Und das ist das Problem ja der Staatenlenker in diesem Film, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen, weil sie sich als Staatenlenker auch gegenüberstehen. Die Entität geht davon aus, dass dieses Handeln alle Länder mit Atomwaffen bestimmt. Und sie hat völlig recht. In einem Gespräch der Sicherheitsexperten wird das völlig klar. Man hätte die Entität hindern können, die Macht über sämtliche Atomsprengköpfe zu erlangen, als sie noch nicht stark genug war, überall sich einzuschleusen, wenn man sich auf internationaler Ebene geeinigt hätte, dass alle Länder, die Atomwaffen besitzen, diese einfach jetzt abschalten, dann hätte die Entität keinen Zugriff mehr darauf gehabt. Die KI hätte also nicht mehr die Möglichkeit gehabt, die Systeme zu hacken. Da aber jeder Nationalstaat im spieltheoretischen Denken gefangen blieb, man also davon ausging, dass wenn man selbst jetzt den ersten Schritt tut, man ja dem anderen schutzlos ausgeliefert ist und dieser könnte ja dann eine Bedrohung werden, hat man die Atomsprengköpfe eben weiterhin nicht vom Netz genommen, sodass die KI jetzt einfach darauf zugreifen konnte. Die Entität hat sich also jetzt einen Zugang verschafft, aber das Problem liegt ja gar nicht bei der KI. Das ist die erstaunliche Aussage des Films. Es ist nämlich gerade nicht die KI, die das eigentliche Problem darstellt. Das Problem sind die Nationalstaaten an sich. Man ist eher bereit, den Dritten Weltkrieg, die totale Auslöschung der Menschheit zu riskieren, ehe man bereit ist, nationale Souveränität zu verlieren. Lieber geht man unter, bevor man diese Souveränität verliert. Alles, was Ethan Hunt tut, wäre im Prinzip sinnlos, da man auf diplomatischer Ebene das KI-Dilemma ja lösen könnte. Man müsste die nationalistische Ideologie dafür überwinden. Die KI tut tatsächlich nur, was man ihr beibrachte. Sie denkt nicht nur spieltheoretisch, ja, sie denkt genuin nationalstaatlich. Die Entität zu besiegen, hieße also mit anderen Worten abzurüsten. Und die US-Präsidentin begreift das erst sehr, sehr spät. Eigentlich ist dies ein pazifistischer Film, denn es braucht ja gar keine KI, um am Rande des Dritten Weltkrieges zu stehen. Die Atomwaffen sind ja da. Die Bedrohungslage ist ja da. Und jetzt kommen noch KI-Waffen hinzu. Die Entität ist also keine dystopische Filmfantasie, sondern sie ist unsere Realität. Die Präsidentin sagt dann ganz pathetisch plötzlich, ich will nicht in der Vorstellungswelt der Entität leben. Ich will nicht im Leben der Entität sein. Ich will ausscheren. Aber in Wahrheit tut sie das ja die ganze Zeit. Sie lebt in dieser Wirklichkeit der Entität. Und zwar schon bevor es überhaupt die KI gab. Die KI mag jetzt nochmal gewisse Dinge intensivieren. Aber die Angst davor, dass die KI über Leben und Tod entscheidet, die muss man ja nicht haben. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die KI auf Anweisung von Nationalstaaten, wir erleben das ja in aktuellen Kriegen schon, tut. Sie entscheidet zwischen Leben und Tod. Sie delegiert bereits die Waffen. Sie organisiert die Schüsse, die dann auch Zivilisten treffen, weil die KI möglicherweise eine andere Einschätzung vorgenommen hat. Was wir hier erleben, ist eigentlich, dass ein Szenario in der Zukunft uns dargestellt wird, vor dem wir uns fürchten sollen. Dabei ist das, wovor wir uns da fürchten sollen, bereits jetzt unsere Gegenwart. Und darin liegt der eigentliche Denkfehler des Films. Der Film wagt sich unglaublich weit vor, ist aber dann nicht mutig genug, diese eigentliche nationalstaatliche Frage wirklich auszuarbeiten. Es ist auch interessant, dass Grace, die jetzt Kollegin von Ethan Hunt, auch es versucht in einer direkten Begegnung damit, dass sie plötzlich sagt, lasst uns mal nur als Menschen begegnen, nicht als Amerikaner und nicht als Russen. Also auch sie will eigentlich den Nationalstaat überwinden und tatsächlich stellt man sich ja die Frage, warum sollte man sich zuerst über seine Nation definieren und identifizieren, weil man ja tatsächlich zunächst einmal Mensch ist, das wäre ja die angemessene Kategorie. Hier geht der Film also ziemlich weit, schiebt aber dann die KI dazwischen als die eigentliche Bedrohungslage. Dabei könnte man diesen ganzen Film auch drehen ohne die KI und müsste nur von Atomprogrammen ausgehen. Während wir schlussendlich aus dem Off Hans Kollegen Luther hören, wie er beschwört, dass alle Menschen, ja sogar alle Lebewesen, in Gemeinschaft leben sollten. Er spricht von Vertrauen, Güte, gegenseitigem Verständnis, sehen wir gleichzeitig, wie die US-Präsidentin aus der Air Force One tritt und sie schreitet dann bedeutungsschwer an dem salutierenden Militär entlang. Der Kampf gegen die KI wird letztendlich doch zu einer Absicherung hier der US-Vorherrschaft. Das nationalstaatliche Denken wird gerade nicht überwunden. Der ausgerufene Frieden ist eine unter der alten, wiederhergestellten Hegemonie, getragen von der Sehnsucht nach einer unipolaren Weltordnung, wie sie tatsächlich noch 1996, als der erste Film in die Kinos kam, vorherrschte. Und wie sie auch jetzt weiter verfolgt wird. Sie wird verfolgt von der Trump-Regierung und wurde auch zuvor verfolgt von der Biden-Regierung. Die außer Kontrolle geratene KI war im Prinzip nur der Deckdiskurs für die eigentlichen nationalen Interessen. Und damit schauen wir nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.